Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Nadja Heiden aus Linz. Nadja, schön, dass du dich heute bereit erklärt hast, mit mir die aktuelle Leitlinie zur Ernährung von Frühgeborenen zu diskutieren. Herzlich willkommen im NeoCast.
Dankeschön. Freue mich, da zu sein.
Ja, super. Bevor wir in das Thema einsteigen, hier eine kurze Vorstellung deiner Person. Professor Dr. Nadja Heiden, du bist seit März 2022, glaube ich, die Leiterin der Klinik für Neonatologie am Kepler-Universitätsklinikum in Linz. Du bist auch in Linz geboren, hast dann aber in Wien Medizin studiert und auch lange Zeit da an der Medizinischen Universität gearbeitet. Also ich freue mich, dich als Expertin zu der aktuellen ESPGAN-Leitlinie heute hier begrüßen zu dürfen. Aber zunächst noch meine Frage an dich. Was habe ich vergessen, was für dich noch besonders wichtig ist?
Ja, also ich habe auch ein Forschungsschwergebiet im Bereich parenterale, enterale Ernährung von Früh- und Neugeborenen und auch zu Humanmilch. Da haben wir eher praktisch orientierte Forschungsprojekte mit einer relativ großen, vor allem interdisziplinären Forschungsgruppe auch gemacht und auch sehr viel vernetzt mit anderen Häusern. Also ich könnte sagen, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt in diesem Bereich sind, dass man auch zu entsprechenden Daten kommt. Und ja, seit 3 Jahren bin ich auch im ESPGAN Nutrition Committee und kann Leitlinien mitgestalten. Und das ist eine sehr, sehr spannende Arbeit. Und so habe ich auch diese Leitlinie, über die wir heute sprechen, mitgearbeitet. Ich habe zwar viel Lehrgeld gezahlt, aber auch wirklich viel gelernt dabei.
Oh, da bin ich gespannt, mehr zu hören. Also die Expertin, schön, dass du da bist. So als Einstieg, hast du für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen auch noch ein besonderes Erlebnis oder eine Erfahrung, die du gemacht hast und gerne mit uns teilen möchtest?
Also das, was, glaube ich, für speziell Neonatologen ja schon wichtig ist oder was wir, glaube ich, viele, die sich mit Ernährung auch beschäftigen, erfahren, ist, dass Ernährung in der Neonatologie jetzt nicht so ein unglaubliches sexy Thema ist. Also intubieren und reanimieren, das ist so das Grundgeschäft des Neonatologen. Und es ist natürlich wichtig, all diese invasiven Prozeduren zu können, aber die Ernährung ist auch ganz wichtig und die kommt leider manchmal zu kurz, beziehungsweise wird sie manchmal noch nicht so evidenzbasiert angewendet. Jeder glaubt, so ernähren kann man schon. Das ist ja eh nur ein bisschen Kalorien zählen, das ist es aber nicht, weil Ernährung einen sehr, sehr wesentlichen Impact auf Morbidität und Mortalität, speziell bei sehr kleinen und Frühgeborenen hat. Und insofern ist das Thema, glaube ich, wichtig. Und was ich auch immer erlebe und wo ich denke, wo es ganz viel Aufholbedarf noch gibt, ist die Verordnung von enteraler und vor allem auch parenteraler Ernährung. Es gibt hier einfach noch relativ wenig wirklich gute Softwareprogramme, die hier auf die Bedürfnisse der Neonatologen eingehen und die es uns eigentlich leichter machen würden. Also da, glaube ich, ist auch für die Zukunft noch einiges zu tun.
Ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt der Neonatologie angesprochen. Dieses akute Reanimieren, da sieht man gleich, was intubieren, klappt gut, Zugang klappt gut. Aber das ganze andere, was wir in der Neonatologie machen, sieht man die Effekte erst sehr lange später oder nur ganz kleine Veränderungen, die man wirklich langfristig beobachten muss. Aber das beschreibt, glaube ich, die Neonatologie ganz gut. Genau. Um jetzt die Besonderheiten der neuen Leitlinie besser verstehen zu können, vielleicht eine kurze Bitte von mir. Kannst du kurz berichten, wie die Ernährung der Frühgeborenen noch so vor 20, 30 Jahren ausgesehen hat? Ich glaube, relativ viele junge Zuhörer, die können sich das gar nicht mehr vorstellen.
Ja, ein wichtiger Punkt. Also da hat es natürlich unglaubliche Entwicklungsschritte gegeben. Also wir haben vor 20, 25 Jahren noch geglaubt, dass wir dass es nach der Geburt, dass sich der Stoffwechsel des Frühgeborenen erst an das extrauterine Leben anpassen muss und haben eigentlich nur mit Glucose und Elektrolyten begonnen, also kein Protein, kein Fett, keine Vitamine und sind dann erst so langsam in den ersten 10 Tagen über so ein Step-Up-Konzept hinaufgegangen, was zur Folge hatte, dass die Kinder einen extremen Gewichtsverlust teilweise erlitten haben. ziemlicher Umdenkprozess war sicher, dass wir jetzt auf dem Standpunkt stehen, dass die intrauterine Zufuhr möglichst nicht, und zwar in keinem Nährstoffbereich unterbrochen werden soll. Das heißt, Makro- und Mikronährstoffe, Vitamine, all das soll eigentlich ab dem ersten Tag zugeführt werden. Das ist, glaube ich, mal ein wichtiger Change oder ein wichtiger Denkansatz, der sich verändert hat. Dann hatten wir früher, also vor 20, 25 Jahren, war ja der Zeitpunkt, wo wir gerade alle mit HIV sehr stark gekämpft haben und nicht so genau wussten, oder es einfach ein Problem war, auch im Handling mit der Muttermilch. Das ist eine Körperflüssigkeit, das ist ein potenzieller Überträger. Und das hatte vor allem damals einen ziemlichen Impact auf die Muttermilchbanken, die damals weitestgehend eingegangen sind. Also ich glaube, in Westdeutschland, da hilf mir jetzt, gab es dann überhaupt keine mehr. Auch in Österreich sind sie ziemlich runtergefahren. Und die erleben jetzt so eine Renaissance, weil wir erstens die Muttermilch, die Frauenmilch, Mahnmilch sicherer machen können. Wir wissen jetzt, oder HIV ist in keinster Weise mehr so ein Thema. Und wir kennen jetzt auch aus vielen, vielen Studien noch viel besser den Wert der Muttermilch und dass Muttermilch in der Neonatologie eigentlich ein Medikament ist und nicht nur Ernährung. Es hat viele, viele andere Vorteile, wenn man mit Muttermilch füttert, viel Impact eben auf Morbidität und Mortalität. Und da haben wir wirklich, wirklich viel gelernt in den letzten 20 Jahren, also den Wert von Muttermilch, von Spendermilch, und jetzt werden die Humanmilchbanken auch Gott sei Dank wieder aufgebaut, und eigentlich sollte jedes Zentrum, das Frühgeborene hat, auch wirklich eine Frauenmilchbank oder eine Humanmilchbank haben. Und was sich auch ganz stark verändert hat, ist eben für die Kinder, die keinen Zugang zu Muttermilch oder Spendermilch haben, dass sich hier die frühgeborenen Nahrungen deutlich verbessert haben. Also die sich viel mehr an die Bedürfnisse von Frühgeborenen jetzt in Hinsicht von Protein, Vitaminen und Zusatzstoffen angepasst haben, die jetzt eigentlich großteils die Bedürfnisse von Frühgeborenen im stationären und im Entlastungsbereich abdecken und wir nicht mehr so Puppenküche machen müssen, wie wir das am Anfang machen mussten, mit Kalzium dazu und Phosphor dazu und Vitamin dazu und Multivitamin dazu. Das war ja immer relativ kompliziert, und Eisen. Und jetzt sind wir da schon viele Schritte weiter, dass man zwar immer noch Zusätze geben muss, aber nicht mehr so viele und es ist nicht mehr so kompliziert.
Ja, ich finde es spannend, wenn man zurückguckt, was wir für Ängste hatten. Ne? Du hast es erwähnt, Protein die ersten Lebenstage in die Infusion zu geben, das war ja absolut verboten. Ne? Oder die Ernährung ist ja teilweise in Amerika noch immer die ersten Lebenstage, hatte man Angst, dass wenn man da schon enterale Ernährung gibt, eine Neck auslöst und so. Da hat sich einiges geändert.
Richtig, genau.
Wenn wir jetzt auf die neue Leitlinie zu sprechen kommen, kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, was die wichtigsten, aus deiner Sicht die wichtigsten Neuheiten sind in dieser Leitlinie?
Also da geht es ja in erster Linie mal jetzt um die enterale Ernährung, beziehungsweise um den enteralen Nahrungsaufbau, der natürlich parallel zu der parenteralen Ernährung erfolgt. Das sind 2018 sehr umfassende Guidelines herausgekommen. Bei den enteralen Ernährungsrichtlinien ist es jetzt so, dass es ein großes Kapitel gibt, das aufs Wachstum eingeht. Also was ist das richtige Wachstum? Da haben wir auch einiges gelernt, und da ist es jetzt so, wir haben ja früher empfohlen, dass das Kind an der Geburtsperzentile wachsen soll. Und da ist ein bisschen so ein Mindchange gekommen, aus dem Grund, weil das Frühgeborene einen höheren Wasseranteil hat und deswegen es auch physiologisch ist, dass es nach der Geburt etwas mehr abnimmt und dass seine physiologische Wachstumsperzentile jetzt circa eine Perzentile unter der Geburtsperzentile ist. Das würde entsprechen ungefähr 0,8 Standardabweichungen. Und dort soll das Kind dann wachsen. Das wäre sozusagen normal. Oder das war ein bisschen eine Veränderung, die wir da aus großen Kohorten Daten bekommen haben, die uns dahin oder die sozusagen diese Richtung gezeigt haben. Die Empfehlung ist auch, die Fentenwachstumskurven zu verwenden. Die Fentenwachstumskurven sind eine Mischung aus aus sozusagen intrauterinen und extrauterinen Wachstumskurven, zeigen aber immer nur einen Zeitpunkt an. Das heißt, keinen wirklichen Wachstumsverlauf. Es gibt ja für die extrauterinen, für das extrauterine Wachstum auch noch die Intergrowth Growth Charts, die zeigen wirklich ein longitudinales Wachstum an. Das heißt, wie wächst ein Kind, das in der 27. Woche geboren ist, physiologischerweise weiter? Die haben nur einen Nachteil, dass sie erst ab der 27. Woche anfangen. Und viele von uns betreuen einfach Kinder, die kleiner sind. Und deswegen ist nach wie vor die Empfehlung, die Fenton Growth Charts zu verwenden. Und die circa um den Geburtstermin, also 44. Woche circa, dann in die WHO Wachstumskurven für gestillte Kinder überzuführen. Also die Fenton gehen ja bis zur 50. Woche, aber für den Nachbetreuungsbereich ist ein Switch dann ab der 44. Woche der gute Zeitpunkt. Das wäre mal das Wachstum. Das war ein Kapitel, wo sich sehr viel geändert hat. Und dann betreffen viele Aspekte vor allem den praktischen Umgang mit der Ernährung. Also weniger jetzt so im Einzelnen die Nährstoffe, also Makro- und Mikronährstoffe, da gab es minimale kleine Veränderungen, bisschen weniger Eiweiß, bisschen mehr Fett. Aber was so wirklich neu ist, sind diese praktischen Empfehlungen, die es vorher eigentlich nicht gab. Und da ist eines der ersten Kapitel eben zum Beispiel Minimal Enteral Feedings. Damit ist gemeint, kleine Mengen Nahrung in den ersten Lebenstagen zu geben und nicht nichts zu geben. Also es gab ja immer noch einige Abteilungen, die gemeint haben, man muss sozusagen enteral, wie du es schon angesprochen hast, enteral gar nichts geben die ersten Tage. Das Kind sich sozusagen angepasst hat, vor allem bei den kleinen Kindern, also bei jetzt den unter 28 Wochen hatte man da immer sehr große Vorbehalte, ob das der Magen-Darm-Trakt überhaupt verträgt. Und da ist es so, dass kleine Mengen, das sind eben so 1 Milliliter, 1,5 bis 1 Milliliter alle 2 bis 3 Stunden extremst wichtig sind. Es gibt hier sehr schöne Daten, dass einfach, wenn überhaupt nichts in den Magen-Darm-Trakt hineinkommt, das eher ungünstig ist. In dem Sinne, dass die Magen-Darm-Schleimhaut atrophiert oder relativ rasch zu atrophieren beginnt und der Nahrungsaufbau dann schwieriger wird. Das ist das eine. Und dass einfach keine Wachstumsfaktoren und keine Verdauungsenzyme ausgeschüttet werden. Dass der Magen-Darm-Trakt einfach überhaupt nichts zu tun bekommt. Und dass so kleine Mengen immer gegeben werden sollen. Also das ist ein ganz klares Statement, dem Darm immer etwas oder dem Magen-Darm-Trakt immer was zu tun zu geben. Es gibt keinen Vorteil, das jetzt über einen längeren Zeitraum zu geben. Also das heißt, dass man das Kind nicht steigert, sondern immer nur auf diesen Minimal Enteral Feedings lässt. Das heißt, Minimal Enteral Feedings immer und dann steigern so schnell wie möglich.
Deswegen, da wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Das war ja manchmal üblich, dass man eine ganze Woche nur Minimal Enteral Feeding hat. Davon ist man jetzt weggekommen. Ne? Man kann relativ schnell anfangen, nach der Geburt kleine Mengen zu geben, aber dennoch durchaus auch steigern.
Richtig, also es bietet überhaupt keinen Vorteil, da tagelang nur Minimal Enteral Feedings zu geben. Der Darm, also es hat keinen Einfluss auf die Neck-Inzidenz, eher einen negativen Impact auf den enteralen Nahrungsaufbau und auf das, also auf die Kathetertage. Natürlich, je länger man für den enteralen Nahrungsaufbau braucht, umso länger hat man parenterale Ernährung, umso länger hat man den zentralen Katheter drinnen, umso mehr Infektionen hat man, also eher ungünstig. Das heißt, so früh wie möglich mit Minimal Enteral Feedings anfangen, idealerweise Milch von der eigenen Mutter, also Kolostrum in kleinen Mengen, und dann so schnell wie möglich steigern. Und zum Steigern gab es auch einen wirklich einen extremen Mind-Change, weil es hier ganz unterschiedliche Praxen gab, von ganz, ganz wenig Steigern. Wenig meine ich zum Beispiel 5 bis 10 Milliliter pro Kilogramm pro Tag, bis über sehr, sehr forciert Steigern. Das wäre dann über 30 Milliliter pro Kilogramm pro Tag. Und da gab es eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr große Studie. Das war dieser SIFT-Trial, fast 3000 Frühgeborenen, die auch über 100 Kinder eingeschlossen haben in der 23. Woche, über 100 in der 24. und auch 25. Das heißt, die sich auch auf die kleinen, ganz kleinen fokussiert haben, wo wir die größten Ängste haben. Und was in diesem SIFT-Trial untersucht wurde, war eine schnelle Steigerungsgeschwindigkeit versus eine langsame und der Einfluss von dieser Steigerungsgeschwindigkeit primär auf das entwicklungsneurologische Outcome mit 2 Jahren, das war das Primary Outcome, aber natürlich auch auf die nekrotisierende Enterokolitis, auf den Nahrungsaufbau und alle diese Fragen, vor denen wir uns während des intensivmedizinischen Aufenthaltes fürchten. Und es hat sich gezeigt, dass zwischen einer Steigerungsgeschwindigkeit von 18 Milliliter pro Kilogramm pro Tag, das war die niedrige Gruppe, versus 30 Milliliter pro Kilogramm pro Tag kein Unterschied ist. Also keine höhere Inzidenz der nekrotisierenden Enterokolitis. Der Vorteil war, dass die in der raschen Steigerungsgruppe 2 Tage früher aufgebaut waren und die, also die parenterale Ernährung beendet werden konnte. Man muss aber dazu sagen, dass die in diesem Trial eine Eingangsphase von bis zu 5 Tagen hatten. Also die konnten bis zu 5 Tagen Minimal Enteral Feedings geben und dann mussten sie mit der Geschwindigkeit, spätestens dann mussten sie mit der Geschwindigkeit aufbauen. Und in der frühen Gruppe waren sie circa um den 9. Tag aufgebaut und in der späten Gruppe circa um den 11. Tag. Okay. Also relativ gut. Und insofern, was man daraus in die Guidelines übernommen hat, war, dass man ein Steigern von 18 bis 30 Milliliter pro Kilogramm pro Tag sicher ist in letztendlich jeder Gestationswoche auch. In den 23. Wochen, auch in den 28. Wochen.
Und das haben die auch alle toleriert, oder der größte Teil toleriert, diesen schnellen Nahrungsaufbau? Ja. Okay.
Ja, ja, erstaunlicherweise, ja.
Ist da irgendwas noch, wenn ich kurz zwischenfragen darf, ist da noch irgendwas gemacht worden? Die haben ja häufig gerade diese kleinen, eher so Meconium-Ileus, also dass die sozusagen Probleme haben, ihr Meconium abzusetzen. Ist da irgendwas unterstützt worden noch dazu, oder?
Nein, nicht standardisiert. Das haben sie dann Local Practice sozusagen überlassen. Das war eine sehr große Multicenter-Studie in Großbritannien und mehr, also in Zentren. Und das wurde nicht abgefragt oder beeinflusst, war keine Vorgabe. Es war eine reine Vorgabe, die Steigerungsmenge und eben diese Eingangsphase von bis zu 5 Tagen. Und ich denke natürlich schon, dass man, dass es da alle möglichen Praxen gegeben hat, hier nachzuhelfen. Aber wir wissen ja auch, dass es so gut wie keine evidenzbasierte Möglichkeit gibt, die Meconium-Passage tatsächlich zu beschleunigen. Ja. Aber das war nicht Thema. Was sozusagen der Grundzugus ist, und da gibt es auch ein Cochrane-Review schon dazu, dass einfach dieses rasche Steigern sicher ist. Es war eher so dieser Safety-Aspekt. Zu keiner vermehrten nekrotisierenden oder zu keiner Steigerung der nekrotisierenden Enterokolitis kommen. Und das ist ja oft die große Angst. Und im Zusammenhang damit, wir machen das Steigern ja auch oft sehr, sehr oft an Magenresten fest. Und auch das ist untersucht worden. Dazu gibt es eine Empfehlung. Das heißt, wenn wir die Menge an Magenresten und die Farbe an Magenresten beeinflusst ja sehr oft unsere Steigerungsgeschwindigkeit. Also wir machen es sehr häufig daran fest und fragen das bei der Visite ab. Tatsächlich ist es so, dass der Magenrest überhaupt kein Parameter dafür ist, dass Nahrung wirklich tatsächlich vertragen wird oder dass es sozusagen ein Zeichen für Nahrungsunverträglichkeit vor allem ist. Man muss da auch bedenken, dass auch ein Frühgeborenes eine basale Sekretionsrate im Magen von circa 2,8 Milliliter in 4 Stunden hat. Das heißt, es ist eine ganz natürliche Sekretion. Man muss immer erwarten, dass so circa 2,5 bis 3 Milliliter Magenrest schon mal per se im Magen ist, weil das die grundbasale Rate ist. Und die Menge der Magenreste und die Farbe der Magenreste ist kein Parameter, alleine ist kein Parameter dafür, wirklich Unverträglichkeit anzuzeigen. Es konnte keine einzige Studie zeigen, sondern es ist immer nur in Kombination mit anderen Parametern. Das heißt, wenn das Kind kardiorespiratorisch instabil ist, wenn das Abdomen massiv gebläht ist, wenn das Kind Anzeichen einer Sepsis jetzt eben zum Beispiel hat, dann ist es, ist es ein zusätzlicher Parameter, aber alleine an dem Magenrest kann eine Nahrungsunverträglichkeit oder nicht vertragen an der Nahrung nicht festgemacht werden. Und das heißt, also weder die Farbe noch die Menge hat es tatsächlich, sollte einen Einfluss auf die Steigerung, die tägliche haben. Und das heißt, Sukkus dieser ganzen Sache ist, wenn kein anderes Zeichen vorliegt, also wenn das Abdomen unauffällig ist, wenn das Kind stabil ist, sollte man überhaupt keine Magenreste mehr kontrollieren. Mhm. Ja, weil es keine Bedeutung hat, ja.
Das ist ja auch eine große Änderung, ne? Also so dann nicht mehr nachzugucken, ist jetzt schon ein paar Jahre, aber das war ja früher auch Standard, ne? Hat man immer Angst gehabt, ja, die zu steigern, wenn da Magenreste drin sind, angedaut, ja, oder so. Ja.
Und also das heißt, im klinisch stabilen Kind kann man einfach darüber übergehen zu steigern. Wenn man natürlich ein Kind hat, das wirklich jetzt eine Auffälligkeit zeigt, erbricht oder eben der Bauch suspekt wird, dann kann man es als zusätzlichen Parameter heranziehen. Aber es tritt keine Neck allein an einem Magen mit einem Magenrest als einziges Zeichen auf. Deswegen muss man das immer im Kontext sehen.
Ja, was jetzt immer wieder aktuell ist, ist sozusagen dieser geblähte Bauch. Ne? Dadurch, dass wir mehr Kinder haben, die CPAP bekommen oder Highflow bekommen oder so, dieser ausladende Bauch, das ist immer ganz kritisch wird auch sehr unterschiedlich beurteilt. Ne?
Richtig, also dieses CPAP-Belly, das ist letztendlich die Challenge. Ja. Beurteilen hat sich das von der letzten Pflegerunde bis zu jetzt verändert. Und ist es sozusagen wichtig, hier nachzusehen oder nicht? Und ich glaube, die Richtlinie besagt einfach, dass diese Routine wegfallen kann. Wir werden immer wieder Magenreste finden, die keine Bedeutung haben, sondern es ist einfach auf das gesamte Kind zu schauen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz schöner Ansatz. Weil dieses Magenrest kontrollieren, das hat schon eine gewisse andere Problematik auch noch. Indem man aspiriert, aspiriert man ja sozusagen auch nicht nur den Magensaft, sondern die gesamte Bakterienflora, die da letztendlich drinnen ist. Und das sind relativ viele Gram-Negativ und Firmikuten drinnen, die dann letztendlich einen Film auf der Magensonde machen. Und damit letztendlich auch die Mikrobiota des Magen-Darm-Trakts verändern dadurch. Das heißt, wenn man das wieder durchspült und selbst wenn man den Magensaft zurückgibt, bleibt dieser Film in der Magensonde drinnen, vermehrt sich dort und führt letztendlich zu einem Überwuchern von diesen Keimen, die man eigentlich dort gar nicht haben möchte. Also es ist durchaus, das immer wieder aspirieren und wieder hineingeben, ist ein Infektionsrisiko.
Das ist ja spannend.
Das wir bisher gar nicht vorgebracht haben, ja.
Okay.
Also kann man natürlich dann auch in weiterer Folge fragen, okay, wie oft sollte man Magensonden routinemäßig wechseln? Da gibt es Daten dazu. Und wozu? Es gibt eine einzige Studie dazu, ob es sinnvoll ist, Magenreste zurückzugeben oder nicht, was ja auch immer wieder ein Thema ist. Also speziell, wenn man so angedauerte Magenreste, die letztens ein bisschen grünlich tingiert sind, ist immer wieder die Frage, geben wir den zurück oder verwerfen wir den? Und da gibt es eine einzige Studie und die zeigt, wenn man sie zurückgibt, erfolgt der Nahrungsaufbau schneller. Und die Hypothese dahinter ist, dass man die Verdauungsenzyme, die da bereits in dem Speisebrei oder in diesem Milchbrei letztendlich drin sind, wieder zur Verfügung stellt und nicht wegnimmt. Aber wie gesagt, das ist eine einzige kleine Studie, die es zu diesem Thema derzeit gibt. Obwohl wir das jeden Tag irgendwie machen. Ne?
Das ist echt, das finde ich immer so wieder faszinierend. Ne? Wir machen viele Sachen alltäglich und es gibt so wenig Daten, auf denen die beruhen. Da.
Ja, speziell in Ernährungsbereichen, speziell in diesen Fragestellungen, wie wir das handeln.
Dabei ließe sich das so gut studieren, ne? Also so ein strukturiertes Protokoll verglichen mit dem anderen wäre schon genial. Okay, ja. Okay, jetzt haben wir relativ viel, steht da drin sozusagen zum Nahrungsaufbau. Jetzt haben wir ja, ist auch die Einigkeit, dass Muttermilch, Frauenmilch, humane Milch im Mittelpunkt stehen soll. Aber jetzt sprechen wir häufig von, oder sprechen wir auch von Frühgeborenen, wo der Gehalt nicht unbedingt ausreicht. Was gibt's Neues zur Anreicherung?
Ja, also zur Anreicherung ist es so, dass wir haben eben die Supplemente, also die Fortifier auf Bovina-Basis, wie die meisten von uns sie verwenden. Es sind ist eine neue Gruppe von Fortifiern dazugekommen. Das sind die auf Humanmilchbasis, auf die möchte ich gleich eingehen. Zu den Bovinen-Fortifiern muss man sagen, die haben sich in den letzten Jahren sehr stark verbessert, dahingehend, dass sie nun alle Vitamine enthalten. Das heißt, wir müssen hier auch viel weniger Puppenküche machen und Multivitaminsupplemente zuführen. Es ist lediglich das Vitamin D noch zu wenig drinnen. Also das muss man in jedem Fall supplementieren. Und bei den Bovinen-Fortifern ist es auch so, dass einer Eisen enthält und der andere nicht. Das heißt, mit dem einen komme ich schon auf eine ganz gute Eisenversorgung, bei dem anderen muss ich es mehr supplementieren. Ansonsten sind sie mit allen Nährstoffen, wie sie eigentlich auch in den neuen Esvegan-Guidelines drinnen sind, gut angereichert. Das heißt, wenn man von einer enteralen Ernährung von eben ca. 140 Milliliter pro Kilogramm pro Tag Minimum ausgeht, deckt man alle Nährstoffe ab. Und auch wann man den Fortifier reingibt, das ist auch so eine Frage, wann startet man? Da gibt es auch relativ wenig Daten, aber irgendwo zwischen 40 und 100 Milliliter pro Kilogramm enteraler Aufbau kann man beginnen, die Muttermilch zu supplementieren. Hm. Also es macht keinen Sinn, zu warten, bis das Kind rein enteral ernährt ist und dann den Fortifier dazu zu geben, sondern möglichst vorher schon die Nährstoffdichte zu erhöhen. Hm. Und zu den normalen Milchfortifiern, die drängen ja teilweise sehr stark auf den
Markt. Das nicht in den Fortifiern drin, muss gegeben werden. Da gab es ja zwischendurch auch so ein Bestreben, die Frühgeborenen eher mit Richtung 1000 Einheiten zu anzureichern. Davon ist man jetzt auch eher wieder weg, oder?
Mit Vitamin D, oder?
Was Vitamin D?
Ja. Vitamin D, ja. Vitamin D oder A?
Nee, Vitamin D.
D. Ja. Also da gibt's auch neue Empfehlungen. Die Empfehlungen sind 400 bis 1000 Einheiten pro Kilogramm während des stationären Aufhaltes mit maximal 1000 Einheiten pro Tag. Das ist jetzt dem geschuldet, es klingt so ein bisschen kompliziert, aber das ist dem geschuldet, dass vor allem die Kleinen, das heißt die unter 28 Wochen, eher Vitamin D defizient werden. Und wenn man da höher hinaufgehen kann mit der Supplementierung, also zum Beispiel 600 oder 800 Einheiten pro Kilogramm, bekommen die mehr. Aber man soll insgesamt, und das ist jetzt dann wieder für die Größeren, nicht mehr gesamt als 1000 Einheiten geben. Das heißt im Prinzip die Kleinen eher höher supplementieren mit Vitamin D.
Ja.
Also, das heißt, wir geben ganz konkret zwei Tropfen, ja, also zweimal vier, also ein Tropfen hat 400 Einheiten. Wir geben ganz konkret zwei Tropfen dazu.
Das heißt aber absolut nicht pro Kilogramm.
Ja, das ist eben die Schwierigkeit für die Kleinen. Ja. Am Anfang kann man 400 bis 1000 Einheiten pro Kilogramm geben mit einem Maximum
von 1000 okay.
Einheiten. Ja. Das heißt, die Kleinen können mehr bekommen, die Großen dann eher weniger.
Okay.
Ein bisschen Änderung, ja.
Okay, dann vielleicht noch ein Thema, so Anreicherung. Es gibt ja Eiweiß, sozusagen separate Anreicherung, wenn es trotz Fortifier nicht ausreicht. Wie soll man da vorwärts gehen?
Also für das schlecht gedeihende Kind ist das durchaus eine Option. Man muss nur bedenken, dass Eiweiß alleine zu supplementieren nichts bringt. Jedes Gramm Eiweiß, das extra supplementiert wird, braucht 30 bis 40 Kilokalorien extra, um aufgenommen werden zu können. Und, das ist auch eine Neuigkeit dieser Leitlinie, 0,3 Millimol Phosphor. Das heißt, man braucht unbedingt, also wirklich fettfreie Masse, Protein aufnehmen zu können, Muskelmasse zu generieren, braucht man unbedingt zum Eiweiß dazu Kalorien, 30 circa pro Gramm Eiweiß und 0,3 Millimol Phosphor. Das ist unbedingt nötig. Man kann ohne Phosphor und Kalorien nicht wachsen. Das heißt, man muss, wenn man Eiweiß anbietet, sicherstellen, dass auch genug Phosphor und Kalorien vorhanden sind, dann kann man es aufnehmen.
Okay, und die Kalorien als Kohlenhydrate oder Fette?
Das kommt ein bisschen auf die pulmonale Situation des Kindes an. Wenn man ein Kind mit einer bronchopulmonalen Dysplasie hat, sollte man ja eher nicht so viele Kohlenhydrate anbieten, weil Kohlenhydrate immer, also Zucker wird immer zu CO2 und Wasser verstoffwechselt. Das heißt, wenn man sehr viele Kohlenhydrate gibt, dann treibt man letztendlich das CO2 oder die Atemarbeit damit in die Höhe. Das ist wesentlich günstiger, Kalorien in Form von Fett zu geben. Erstens hat es mehr, also ein Gramm Fett hat 1 Kilokalorien, ein Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kilokalorien und man hat diese Belastung oder man hat diesen vermehrten CO2-Anfall nicht und treibt jetzt nicht ein Kind, das respiratorisch eh schon grenzwertig ist, in vermehrte Atemarbeit hinein. Also wenn Kalorien anbieten, dann eher in Form von Fett anbieten.
Okay. Sehr spannend. Du hattest schon angedeutet, die human-based Fortifiers.
Genau. Also das ist ja grundsätzlich ein sehr schönes Konzept, weil wir wissen, dass die Muttermilch oder die Frauenmilch ja die einzige Golden Bullet letztendlich gegen die nekrotisierende Enterokolitis ist und von daher ist der Ansatz, humanmilchbasierte Milchfortifier zu geben, grundsätzlich sehr gut. Tatsächlich ist es aber so, dass es derzeit keine Evidenz dafür gibt. Das heißt, die Studien, die vorhanden sind, sind von unzureichender Qualität, Industrie gesponsert, großteils nicht entsprechend gepowert. Wenn man genau hineinschaut, kann man keinen tatsächlichen Effekt finden. In den Studien sind teilweise Neck-Inzidenzen von 20% beschrieben in den Kontrollgruppen. Das ist nichts, was wir hier in Europa haben. Und wenn du eine Neck-Inzidenz von 20% hast, glaube ich, braucht es irgendwie einen anderen Ansatz an einer Abteilung. Das ist, wir haben eine im Vermont-Oxford-Netzwerk weltweit haben wir so eine Neck-Inzidenz von 6-7% unter 1500 Gramm. Und also wenn eine Studie 20% in der Kontrollgruppe bleibt und in der Interventionsgruppe dann immer noch über 8%, dann ist da irgendein Problem. Also die Studien, die derzeit vorliegen, sind nicht dahingehend valide, dass man den Einsatz empfehlen kann. Das ist auch der Punkt, den die SBGAN jetzt einnimmt. Was nicht heißt, dass es nicht wirkt, aber es ist derzeit noch nicht in Studien gezeigt.
Ich glaube, diese Aussage war ganz wichtig, dass es auch sozusagen verschriftlicht wird und in der Gruppe auch so kommuniziert wird, weil da wird ja doch einiges sehr populärwissenschaftlich argumentiert, sagen wir so vorsichtig.
Ja, da gibt es auch, glaube ich, großen Druck einfach auf die Neonatologen. Der wirklich schwierig ist. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der sehr stark diskutiert wird. Und das ist der ethische Aspekt, weil man ja für Humanmilch, Fortifier, Milch von Müttern braucht, die bezahlt werden dafür. Und andererseits ist ja in Europa die Milchspende ein altruistischer Akt. Das heißt, die Mütter werden nicht bezahlt in den meisten Ländern, sondern spenden einfach für andere Kinder. Für die Herstellung dieses Fortifiers werden die Mütter bezahlt und zwar gut. Und Entschuldigung, es hat zur Folge, dass es Berichte gibt, dass den eigenen Kindern die Milch vorenthalten wird und die Mütter ihre Milch verkaufen. Das heißt, dass es ein Geschäftsmodell ist. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn eigene Kinder hier zu Schaden kommen, weil die Milch gut bezahlt ist.
Jetzt haben wir sozusagen den Start besprochen, haben die Anreicherung besprochen. Wie sieht's aus zum Ende hin? Also wann soll man aufhören mit Anreicherung oder gibt's einen optimalen Zeitpunkt mit der Anreicherung? Wie soll man wir starten ja meistens alle 2 oder 3 Stunden, wie soll man denn auf 4-, 5-stündlich oder 6-stündlich runtergehen mit der Häufigkeit? Gibt's da auch Empfehlungen?
Die werden ehrlicherweise gerade überarbeitet, diese Post-Research-Empfehlungen. Da kann ich vorab sagen, weil ich es mache. was hier noch ein bisschen schwierig ist, ist das optimale Wachstumsmuster sozusagen für den Entlassungsbereich zu finden. Aber wichtig ist natürlich, dass das Kind irgendwann in die Brust kommt und hier gibt es auch Konzepte, wie man sozusagen einen Fortifier an der Brust geben kann. Man muss nicht immer abpumpen und das ins Fläschchen geben. Grundsätzlich hängt es ein bisschen vom Wachstum ab. Das heißt, also circa um den bis zum Geburtstermin beziehungsweise zur Entlassung, wobei die Kinder natürlich oft auch früher entlassen werden, 37. Woche oder manchmal noch früher. Da wird es in Zukunft sicher mehr individuellen Spielraum geben, wie das Kind gedeiht. Also wenn das Kind gut gedeiht an seiner Perzentile, dann kann man die Fortifizierung um die Entlassung beenden. Ansonsten zu Hause noch weiter, so lange, bis das Kind auf seine Ausgangswachstumsperzentile kommt oder zurückkommt.
Okay, damit kommen wir wieder zum Anfang. Das ist sozusagen nicht die Geburtsperzentile, sondern die danach gefundene Perzentile, sagen wir mal so. Wie ist es jetzt mit den Kindern, die vielleicht durch Intensivmedizin doch ein bisschen ihre Perzentile, die sie dann eigentlich haben sollten, verloren haben, sprich Aufholwachstum oder bei Kindern, die wachstumsretardiert schon zur Welt kommen? Aufholwachstum, ja, nein?
Aufholwachstum unbedingt. Da gibt es gute Daten, dass das für das entwicklungsneurologische Outcome später noch einiges bringt. Also wir kennen ja diese Kinder, die einen sehr komplizierten Verlauf in der NICU haben und dann einfach die erhöhte Nährstoffdichte so lang bekommen sollen, bis sie auf ihrer Zielperzentile, und damit ist eben jetzt gemeint, eine unter der Geburtsperzentile kommen. Bei den Wachstumsretardierten, also die schon sozusagen zu klein zur Welt kommen, die sollen, da gibt es ja auch die, die teilweise einen sehr schweren Verlauf haben, die sollen schon wieder zurück auf ihre Geburtsperzentile. Aber was sich sicher ändern wird, sie sollen nicht in einen absoluten Normbereich hinein. Zum Beispiel, ein Kind wird unter der dritten Perzentile geboren, wächst die ganze Zeit unter der dritten Perzentile. Das ist jetzt nicht die Zielgruppe, die auch nach dem errechneten Geburtstermin noch eine erhöhte Nährstoffdichte brauchen, weil hier einfach Sorge besteht, dass wir die langfristig falsch programmieren. Also das heißt, dass die ein erhöhtes Risiko für diese, also für metabolische Erkrankungen bekommen. Ja. Aufholwachstum ja, für die, die eben einen sehr komplexen Verlauf haben und die wachstumsretardiert sind, im Prinzip auf ihre circa Geburtsperzentile zurückkommen, die jetzt außerhalb des Normbereichs liegen.
Also im Prinzip bräuchten wir auch gar nicht die Analyse der Frauenmilch oder der Muttermilch, sondern wir müssen uns bloß die Wachstumsperzentilen regelmäßig angucken und dementsprechend mehr oder weniger supplementieren.
Also du sprichst jetzt die Konzepte der individuellen Fortifizierung an, was sicher für eine bestimmte Patientengruppe eine super Sache ist. Nämlich dann, wenn die Kinder eben nicht wachsen, weil eben zum Beispiel die Mutter eine zu geringe Nährstoffdichte, die Muttermilch eine zu geringe Nährstoffdichte hat, was bei manchen Frauen vorkommt. Wir wissen, dass das einfach eine unglaubliche Bandbreite an Makro- und Mikronährstoffen hat. Und wenn jetzt ein Kind nicht gedeiht, dann wird es durchaus Sinn machen, die Muttermilch zu analysieren und zu schauen, kommt das daher und kann man hier unterstützen, helfen, individuell anreichern. Für jedes also wenn man das wirklich mit dem Gießkannenprinzip über die NICU macht, ist es eine irrsinnige Manpower und ich weiß nicht, ob es auch wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung eine gute ist, ob das wirklich jedes Kind braucht. Das Kind, das gut gedeiht mit einer angereicherten Muttermilch, ich glaube nicht, dass man da regelmäßig analysieren muss, sondern diese individualisierten Konzepte sind für die Kinder, die schlecht gedeihen beziehungsweise die dringend Aufholwachstum brauchen, denen kann man da noch ganz gut helfen. Und das sind aber nicht eben alle, sondern eben ein kleiner Teil. Für die bringt es sicher was.
Super, jetzt haben wir einen schönen Überblick über die neue Leitlinie. Jetzt so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder unterhalten, was gibt es da für Neuigkeiten oder in welche Richtung geht die Entwicklung jetzt?
Also ich glaube, dass dieser Trend, dass das Humanmilch verstärkt eingesetzt wird, sich weiterführen wird. Es wird sicher noch zum Aufbau vieler Frauenmilchbanken kommen, weil wir einfach zunehmend mehr über die Vorteile von Humanmilch, von Muttermilch wissen. Und da gibt es auch ganz viel Forschung in diesem Gebiet, zum Beispiel jetzt zur Stammzellforschung in Muttermilch, dass das noch verstärkt erfolgen wird, oder auch die humanen Milcholigosaccharide, die man ja versucht nachzubauen, auch teilweise. Wir wissen, dass die ganz, also wir haben ja ungefähr über 200 humane Milcholigosaccharide, die einerseits antiinfektive Eigenschaften haben, andererseits aber auch ganz starken Input auf das entwicklungsneurologische Outcome haben, vor allem in Richtung Sprache und größere Vernetzung. Da denke ich, da wird sich einiges tun, dass wir versuchen, hier noch möglicherweise auch diese besonders wertvollen Stoffe zu konzentrieren und anzureichern für die Frühgeborenen. Auch in Richtung Vesikelforschung, also Vesikel kommen ja in allen Körperflüssigkeiten vor, die zu isolieren und hier präventiv noch zuzusetzen. Also ich glaube, dass sich speziell in der Humanmilchforschung einiges tun wird. Dann gibt es auch Gruppen, die auch an ganz anderen Konzepten wie künstliche Plazenta arbeiten und sozusagen diesen Weg der Ernährung über die Nabelschnur gehen. Weiß nicht, ob das ein Thema wird in der Zukunft, also dass man sozusagen die Ernährung über die Nabelschnur, so wie sie in der Mutter ist, noch verstärkt ausbaut und weiterführt. Aber ich glaube, da sind noch viele Fragen.
Ja, das würde ich auch sagen. Den hatten wir ja auch mal im Podcast sozusagen, dieses Thema künstliche Plazenta beziehungsweise extrauteriner Uterus. Aber da sind gerade in Richtung Ernährung, Hormonsubstitution und so weiter so viele Fragen noch offen. Ich weiß nicht, wie schnell wir das sozusagen umgesetzt bekommen.
Ich glaube auch, wo schon sehr viel Forschung läuft, jetzt ist eben die Muttermilch und eben auch die Wachstumsfaktoren oder jetzt die antiinfektiven Faktoren zu extrahieren, zu konzentrieren und hier nochmal den Frühgeborenen verstärkten Benefit mitzugeben und dieses Produkt mehr oder weniger noch besser zu machen.
Ich habe immer ein bisschen Angst bei der Spendermilch, dass wir durch die Aufarbeitung, also sei es einerseits sterilisieren, andererseits lagern und so weiter, einen Großteil davon kaputt machen. Denkst du, dass wir da irgendwelche positiven Entwicklungen noch bekommen?
Ja, das glaube ich ganz sicher. Also das ist ja, also es gibt manche Länder, wo es verboten ist, native Milch zu verfüttern, aber es gibt auch manche Länder, wo das erlaubt ist, und ich glaube, dass wir da also in die Spenderversorgung, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, dass wir hier mehr Möglichkeiten haben werden, Nativmuttermilch zu verfüttern, vielleicht auch mit der neuen Guideline, die kommen wird, dass Muttermilch kein Lebensmittel mehr ist, sondern eine Art Blutprodukt. Und dass wir hier vielleicht nicht nur negative Dinge bekommen, sondern auch vielleicht das Positive bekommen, dass wir dann nativ verfüttern können, wenn wir eine gute Qualität haben. Also wenn die Spenderin getestet ist, wenn bakterielle Zahlen der Spender vorliegen, dass wir dann eher da weiterkommen, dass wir Frauenmilch, Spendermilch nativ verfüttern dürfen, so wie es ihr ja schon Gott sei Dank macht und wie es in Norwegen auch durchaus gut möglich ist mit guten Zahlen. Also ich glaube, dass sollte wirklich auch ein Ziel sein.
Okay, ich hatte genau die andere Befürchtung, dass durch dieses als Blutprodukt einteilen das eher noch restriktiver wird. Mal sehen, in welche Richtung sich das entwickelt.
Ja, ich hoffe nicht, das ist ja dann wie ein Hämovigilanzsystem letztendlich, so sozusagen vom Spender, der getestet ist, wird getestet. Also ich glaube, wenn das Produkt so sicher ist und wenn das von A bis Z nachvollziehbar ist, dass man dann nicht mehr pasteurisieren muss, oder dass es neue Pasteurisierungsmöglichkeiten gibt, wo man zum Beispiel nur CMV ganz selektiv eliminieren kann. Da gibt es ja auch schon Ansätze mit diesen Lichtverfahren, die letztendlich die Muttermilch gut, oder die Frauenmilch gut, also mit all ihren Inhaltsstoffen ihren guten belassen und zum Beispiel eben nur ein CMV, also ein Zytomegalie-Virus eliminieren. Da gibt es, glaube ich, gute Ansätze.
Okay, ich sehe, es gibt genug Themen, über die wir uns in ein paar Jahren auch noch unterhalten können. So zum Abschluss ist immer die Frage, welche aktuelle Publikation zu dem Thema hast du mitgebracht und empfiehlst du sozusagen zum tieferen Eintauchen in die Thematik?
Also es gibt eben diese Espigan-Guideline, die Anfang 23 erschienen ist, mit einzelnen Kapiteln zu Makro- und Mikronährstoffen und eben auch zum Wachstum und zu diesem ganzen Management-Fragen. Das kann man sich in kleinen Häppchen jeden Abend ein Kapitel ins Bett mitnehmen. Und es gibt eine kurze Zusammenfassung davon, die publiziert ist, und dahinter steht immer das ausführliche lange Kapitel. Da lohnt es sich mal reinzuschauen, vor allem gerade so, wenn man jetzt so individuelle Fortifizierungskonzepte sucht, sind auch ein paar andere Nährstoffe, wie zum Beispiel Probiotika und ähnliche Dinge abgehandelt, die wir gar nicht so angesprochen haben. Okay. Also das wäre durchaus was man sich anschauen könnte.
Perfekt. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir werden die wieder verlinken in den Shownotes, diese Publikation. Können Sie darauf zugreifen. So, Nadja, ist eine Dreiviertelstunde, ist schon wieder vorbei. Zum Schluss meine übliche Frage: Wenn du jetzt frisch promovierend deine Karriere erneut starten würdest, wäre die Ernährung immer noch ein Thema, auf das du dich da stürzen würdest?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man jetzt nicht nur bei den Frühgeborenen, sondern auch bei den Reifgeborenen schaut, jetzt speziell Humanmilch, was da für Türen und Tore offen stehen derzeit, wie viel Forschung es auf dem Gebiet gibt und auch jetzt bei Reifgeborenen, welchen Impact Humanmilchernährung hat, das ist schon ein extrem spannendes Gebiet, und da ist einfach auch momentan wirklich wahnsinnig viel Forschung und Weiterentwicklung in dieser Richtung. Auch mit Richtung lebenslange Gesundheit, also Humanmilchernährung ist letztendlich das einfachste, billigste gesundheitsfördernde Maßnahme, die wir derzeit haben. Und insofern ist die Forschung da rundherum sehr spannend. Ja.
Ein ganz klares Plädoyer, in diese Thematik tiefer einzusteigen. Was würdest du jungen Kollegen oder Kolleginnen, die uns jetzt zuhören, noch mitgeben für den weiteren wissenschaftlichen bzw. klinischen Karriereweg?
Ein Anliegen hier wäre mir, das hat jetzt zwar jetzt nicht so speziell was mit frühgeborenen Ernährung zu tun, aber diese ganze Thematik um Stillen und um Humanmilchgewinnung im weitesten Sinne, wenn das dieses Thema generell oder wenn jeder beitragen würde dazu, dass das Ganze auf eine sachlichere Ebene kommt und nicht jetzt zwischen Emotionen, wie so oft zerrissen wird. Damit meine ich jetzt diese Thematik, jeder, der nicht stillt, wird verteufelt, und jeder, der nicht stillt, wird verteufelt oder wird mit den Müttern sehr viel schlechtes Gewissen gemacht, beziehungsweise diese andere Position, mein Körper gehört mir. Ich finde, wenn jeder dazu beiträgt, dass eine Frau eine informierte Entscheidung treffen kann, eine sachliche informierte Entscheidung, dann wäre das ein großer Beitrag zur allgemeinen Kindergesundheit und auch zur Müttergesundheit, weil Stillen einfach auch einen wesentlichen Impact auf die Brust- und Eierstockkrebsentstehung hat. Und wenn man sich da ein bisschen die wirklich gesundheitlichen Aspekte mehr ins Bewusstsein holt, dann kann man da für Neugeborene, jetzt nicht so nur für Frühgeborene, sondern auch für Neugeborene und Frühgeborene, glaube ich, sehr viel tun. Und das wäre ein großer Wunsch für angehende Kollegen, dass sie das ernst nehmen und hier wirklich sachlich sich informieren und beraten.
Ein wundervolles Abschlusswort. Nadja, ich danke dir ganz herzlich für das spannende, sehr informative Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Diesmal zu dem Thema enterale Ernährung von Neugeborenen mit Professor Dr. Nadja Heiden aus Linz. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.